Das ist keine reguläre Folge von «Unter Verdacht». Wir machen im Januar einen Monat Pause. In dieser Zeit gehören dir aber drei ausgewählte Folgen von unserem täglichen Podcast «Apropos». Folgen, wo es auch um spannende Kriminalfälle oder Recherchen geht. Heute ein Kind, das zum Hauptzeuge in einem Mordfall wird. Am 1. Februar 2022 wird im Königsbergwald in der Nähe von Bern ein 8-jähriges Mädchen tot aufgefunden. Erschlagen mit einem schweren Stein. Ziemlich gleich schon gerät dann die Mutter in Verdacht, ihr Kind tötet zu haben. Ihre Tochter soll ein Hindernis gewesen für sie. Sie hat lieber eine Party machen oder Zeit haben, um eine neue Beziehung zu einem Mann einzugehen. Zu dem Schluss zumindest kommen die Ermittlungsbehörden. Im letzten Frühling dann ist die Mutter am Berner Obergericht in zweiter Instanz wegen Mord verurteilt worden zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren. Der Fall ist sehr bekannt, wahrscheinlich einer der bekanntesten Kriminalfälle der letzten Jahre. Was weniger bekannt ist, in diesen Ermittlungen und im Prozess hat ein 12-jähriger Bub eine zentrale Rolle gespielt. Er war nämlich der Letzte, der Mutter und Tochter zusammen gesehen hat, bevor das Mädchen dann tot aufgefunden wurde. Und damit wird er zum wichtigsten Zeuge für die Ermittlungsbehörden. Eine Rolle, die für ihn und für seine Familie enorm belastend war, das sagt seine Mutter heute. Wie glaubwürdig sind die Aussagen von einem 12-Jährigen? Und sind minderjährige Zeugen in unserem Rechtssystem genug gut geschützt? Über das hat meine Kollegin Alex Arecker mit Regina Schneeberger und Michael Bucher von der Berner Zeitung und dem Bund geredet. Und zwar im letzten Oktober in unserem täglichen Podcast «Apropos». Ihr hört die Folge jetzt als Bonus im Feed von «Unter Verdacht». Wir sind dann im Februar mit einem neuen dreiteiligen Fall zurück. Bis dann, viel Spass beim Hören. Ciao zusammen.
Heute bei «Apropos» – ein Kind wird zum wichtigsten Zeuge in einem Mordfall. Es war eines der aufsehenerregendsten Tötungsdelikte der jüngeren Schweizer Geschichte. 2022 wird im Königsbergwald im Kanton Bern ein 8-jähriges Mädchen ermordet.
Von Bern kommt noch eine traurige Meldung. Gestern am Abend ist dort im Königserwald ein 8-jähriges Mädchen tot gefunden worden.
Es ist ein Fall, der weit über die Region aus bewegt. Der brutale Mord am 8-jährigen Mädchen im Wald bei Bern.
Auch heute sperrt Kapo Bern den Waldabschnitt beim Königsbergwald ab. Dutzende Polizisten suchen Zentimeter um Zentimeter den Boden ab. Sie suchen nach Spuren, die zeigen könnten, was gestern mit dem jungen Modi passiert ist.
Unter Verdacht steht die Mutter, die danach verurteilt wird, Tat bis heute aber bestreitet. Es gibt keine eindeutigen Beweise für ihre Schuld, aber unter anderem ein Zeuge. Ein damals 12-jähriger Bub hat Mutter und Tochter als Letzte gesehen und wird zum wichtigsten Trumpf der Ermittler. Jetzt wehrt sich seine Mutter, weil ihr Sohn fast dran zerbrochen ist.
Ich glaube, es ist für jeden verständlich, dass es einfach x Fragen aufwirft, auch für einen 12-Jährigen. Fragen wie, können sie sich an mir rächen? Hätte ich das Mädchen retten können? Hätte es anders laufen können? Und da ist so viel, was in ihm immer wieder auf und ab gelaufen ist, in seinem Kopf.
Was ist damals genau passiert? Wie geht die Schweiz um mit minderjährigen Zeugen? Und was machen die Eltern dabei durch? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Aus Bern zugeschaltet sind uns Regina Schneeberger und Michael Bucher. Sie haben dieser Geschichte noch recherchiert und sie aufgeschrieben. Ich bin Alex Arecker. Hallo zusammen.
Hallo Alexandra.
Hoi Alexandra.
Der Mordfall ist im Februar 2022 bekannt worden. Mögt ihr euch noch erinnern, wie das damals bei euch auf der Redaktion aufgenommen worden ist?
Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich war dann noch im Büro. Das ist gerade am Morgen früh, ist eine Medienmitteilung von der Kantonspolizei Bern. Und da ist in aller Kürze vermeldet worden, am Abend vorher sei ein 8-jähriges Mädchen tot im Wald bei Könitz aufgefunden worden. Und es heisst, man kann noch nicht sagen, ob es ein Unfall war oder ein Tötungsdelikt. Und ja, wie halt ein Tötungsdelikt könnte der Fall sein, dann kommt ein bisschen Aufregung in die Redaktion. Und dann haben wir so das Gerät, in so einem Fall rücken wir raus, gehen vor Ort Und da ist jemand, ein Kollege von mir oder von uns ist ausgerückt und hergegangen, für mal sich ein Bild zu machen. Und wir sind aber dort durch sehr zurückhaltend. Also wir haben ja schon gesehen, es war ein riesen Polizeieinsatz gewesen. Und man merkt, das könnte ein Verbrechen sein. Aber wir haben zurückhaltend berichtet, rein faktenbasiert von der Polizei, wie wir das machen und nicht wie andere Medien, Boulevardmedien, die dann gehen, Nachbarn rausrufen und tagelang das Gelände dort belagern.
Und trotzdem, du sagst, es gibt ja schon so eine Aufregung. Mordfälle sind in der Schweiz vergleichsweise selten, umso höher der Stresspegel bei uns auf den Redaktionen. Was hat der Fall von Anfang an auch so ein bisschen aussergewöhnlich gemacht?
Ja, das ist so. Mordfälle sind sehr selten und da kommt schnell sehr viel Aufregung in die Medienlandschaft, weil alle wollen als erstes darüber berichten. Und das ist so. Das war ein spezieller Fall gewesen. Das hat sich schnell gezeigt. Einerseits, das Opfer ist ein 8-jähriges Mädchen, das tot im Wald gefunden wurde. Und das macht es schon mal sehr speziell. Und was dann auch noch etwas ausgewöhnlich war, in den Tagen darauf haben sich so die Gerüchte verdichtet, das war ein Tötungsdelikt gewesen. Und im Quartier hat man dann gemerkt, da geht wie eine Angst um bei den Eltern von Kindern, die das Gefühl haben, ist jetzt da irgendein Mörder, der in unserem Quartier rumstreift und andere Kinder jetzt gefährdet sind. Und da ist erst ein paar Tage später, hat dann die Polizei kommuniziert, quasi auch ein bisschen zum Beruhigen. Nein, es ist ein Tötungsdelikt zwar, aber wir haben jemanden im Verdacht im Familienkreis. Und das hat dann ein bisschen für eine Beruhigung gesorgt. Und was aber dann, wo ist rausgekommen, okay, die Mutter ist verdächtigt, ist dann natürlich die grosse Frage losgegangen, die das ganze Land beschäftigt hat. Wie ist das möglich, dass eine Mutter ihr eigenes Kind könnte mit einem Stein erschlagen?
Was weiss man heute über Mutter und das Motiv?
Also man hat dann durch die Gerichtsakte, auch in den Gerichtsverhandlungen, natürlich mehr zu dieser Person erfahren. Es ist eine junge Frau, denn in diesem Februar 2022 war sie 30 Jahre alt. Sie ist relativ jung Mutter geworden. Sie ist alleinerziehend. Und die Frage nach dem Warum, die ist natürlich immer über allem geschwebt. Das will man einfach wissen. Aber die ist wahnsinnig schwierig zu beantworten, weil sie die Tat nie hat zugegeben. Sprich, Beweggründe kennt man nicht, man kann nicht in die Person genau hineinschauen. Es haben sich gewisse Beweggründe herauskristallisiert, wo man das Umfeld von ihr befragt. Und da hat es von diesen Leuten geheissen, sie haben ein reges Partyleben gehabt, sind viel in den Ausgang gegangen und haben möglicherweise das Kind als Hindernis gesehen. Man weiss auch, dass die Beziehung zu ihrem Freund 2-3 Monate vor dieser Tat ist auseinandergegangen. Es könnte sein, dass sie das Gefühl hatte, es sei auch an ihrem Kind gelegen, dass das auseinandergebrochen ist. Aber das Obergericht schlussendlich hat die Frage nach dem Motiv offen gelassen und gesagt, man kann es nicht genau sagen.
Aber sie ist verurteilt worden. Was ist dort der Stand juristisch?
Sie ist in zweiter Instanz vom Obergericht verurteilt worden für die Tat. Aber ihr Anwalt hat schon angekündigt, sobald das schriftliche Urteil vorliegt, wird er es weiterziehen.
Interessant in dem Fall ist auch, dass es bis heute eigentlich keinen eindeutigen Beweis gibt für ihre Schuld, oder?
Genau, es gibt 16 Indizien. Die beiden Gerichte haben es so gewertet, dass die Indizien die so dicht ist, dass es fast sie muss gewesen sein. Ein Indiz ist zum Beispiel gesehen, dass man DNA-Spuren hat gefunden an dem Stein, wo als Tatwaffe hat dient. Was darauf hindeutet ebenfalls, ist, dass dort, wo das Mädchen gefunden ist, wurde bei einem Hütchen im Wald, der Ort sollen nur eigentlich die Mutter und das Mädchen gekannt haben, weil sie das Hütchen zusammen bauen. Und man hat auch Handy-Auswertungen gemacht. Und eben ganz zentral war die Aussage von einem Zeugen, von diesem Buben.
Und um diese Zeugen geht es jetzt auch in diesem Podcast. Ihr habt sehr eindrücklich aufgezeigt in einem Artikel, den wir natürlich auch verlinken im Episodenbeschrieb, was passiert ist rund um diese Zeugen. Wir nennen ihn Lukas. Erzähl mal kurz, wer ist er?
Ja, vorweg, wir haben bei dieser Geschichte Namen anonymisiert, also den Namen abgeändert vom Lukas zu seiner Mutter, weil sie anonym bleiben wollten, was in diesem Fall ja gut nachvollziehbar ist. Ja, zum Lukas, der ist dazumal, wo die Tat ist passiert, ist der 12-Jährige gewesen. Er wird beschrieben als ganz normaler Bub. Der ist im Quartier dort gewohnt und mittlerweile ist er 15, also ein Teenager. Er macht eine Lehre und betreibt sehr gerne Sport.
Du sagst, dass damals er 12 war. Nehmen wir uns kurz zurück an den Tag, wo das 8-jährige Mädchen im Königsbergwald getötet wird. Was macht der Lukas an diesem Tag?
Ja, das war gegen Abend. Es war kalt, also garstiges Wetter, kann man sagen. Und am Anfang war es ein bisschen, man muss sagen, ein Zufall, ein grosser Zufall, dass er an diesem Abend Zeuge wird von dem. Weil es war so, dass sie eine Hündin haben und normalerweise geht die Mutter um diese Zeit mit der Hündin spazieren. Aber weil ihre jüngere Tochter krank ist daheim und sie das Gefühl hat, sie können sie jetzt nicht alleine lassen, schickt sie eben der Lukas für spazieren mit dem Hund. Und der hat es ein bisschen widerwillig gemacht und ist dann auf die 15-minütige Runde gegangen. Und genau dann trifft er eben unterwegs auf die Mutter mit ihrer 8-jährigen Tochter, wo er vom Gesehen her erkennt. Und er sieht die da zweimal und sieht, wie die in den Wald hineinlaufen. So erzählt er es später der Polizei. Und ja, kurze Zeit später findet man dann eben das Mädchen tot im Wald, wo der Lukas dann mit dem Hund schon wieder daheim ist.
Wann erfährt er denn davon, dass das Mädchen jetzt tot ist?
Er erfährt davon erst am nächsten Tag. Er ist dann vor der Schule heimgefahren, ist mit dem Schulbus heimgefahren. Und in diesem Bus hat er Kinder aus der gleichen Schule gesehen, die er besucht, und die waren am Grennen. Und bei diesen Kindern ist auch noch eine Frau gehockt, eine Mutter vom einen Kind. Er ist dann zu denen her und hat gefragt, was ist los, was ist passiert? Und die Mutter hat ihm nachher gesagt, ob er sich noch nicht gehört habe, das Mädchen sei gestorben. Und auf das aber hat er spontan reagiert. Aber das kann doch gar nicht sein. Die habe ich letzten Abend noch gesehen, zusammen mit ihrer Mutter. Da hat die Frau im Bus nachher gefunden, ui, das könnte wichtig sein für die Ermittlungen. Er soll das sofort der Polizei erzählen.
Ihr habt auch viel mit seiner Mutter über das Ganze geredet. Wie erinnert sie sich an den Tag, wo nachher der Lukas heimkommt und erzählt, was er gehört hat?
Ja, sie hat uns erzählt, aber sie ganz aufgeregt heimgekommen und hat gesagt, er muss jetzt sofort zur Polizei.
Und als mein Sohn dann von der Schule heimgekommen und gesagt hat, er müsste jetzt sofort sagen, was er wüsste, bin ich sehr erschöpft. Als er mir aber dann eigentlich gesagt hat, um was es geht, bin ich wieder erleichtert gewesen, weil ich gefunden habe, also, geh du das sagen, die werden dich schon wieder zurückschicken, weil die wird gesagt haben, dass sie mit ihrer Tochter unterwegs war am Abend und sie zusammen im Wald waren. Darum habe ich ihn gehen, was im Nachhinein sehr naiv ist und was ich auch bereue, weil es wäre vielleicht auch ganz anders gelaufen, wenn ich ihn begleitet hätte. Aber er war 12, er ist sehr selbstständig. Wenn er etwas hat wollen, können, sollen, dann hätte er es müssen machen. Er ist ein Macher, war er schon immer und ist er immer noch.
Also sie macht sich danach auch selber Vorwürfe. Warum? Was passiert dann nachher auf dieser Polizeistation?
Ja, sie hat sich natürlich dann Vorwürfe gemacht, weil sie gemerkt, in was für eine grosse Sache da ihr Sohn ist reingestogelt quasi. Und sie hat gesagt, am Anfang, also rückblickend sagt sie, vielleicht sei sie ein bisschen naiv gewesen, weil sie die Dimensionen nicht hat gesehen von diesem Fall. Aber man muss auch sagen, sie hat gleichzeitig, hat sie uns erzählt, sie hat am Anfang einfach auch nicht gewusst, was ist überhaupt passiert. Sie hat gesagt, sie hat gedacht, ja, das ist vielleicht ein Unfall passiert und mein Sohn muss jetzt da heute sagen, er hat sie noch gesehen, aber sie hat nie und nimmer an einen Mord gedacht. Und darum hat sie gedacht, ja, geh da rum, du bist ja sicher schnell wieder zurück, das ist eine kurze Sache. Und das war es eben dann nicht gewesen, weil er ist dann auch direkt auf die Polizeiwache und musste dort eine längere Einvernahme haben.
Und sie ist damals nicht mitgegangen, oder?
Nein, sie ist nicht mitgegangen. Also die Polizei hat ihr offeriert, sie können auch mitkommen. Aber eben, wie gesagt, sie hat ein krankes, kleines Kind daheim gehabt, das sie einfach nicht weg konnte. Und wie gesagt, sie hat das Gefühl gehabt, ja, das ist etwa nicht so eine grosse Sache, der ist sicher gleich wieder da.
Und sie haben mir auch versichert, dass sie ihn gut begleiten, mit geschulten Leuten, und sie bringen ihn dann auch wieder heim. Aber ich habe nicht gewusst, dass er 4 Stunden wird weg sein. Und sie sind dann auch heimgekommen mit ihm und haben ihn auch gerade noch mehr direkt befragt. Und dann ist mir dann langsam klar geworden, dass es wahrscheinlich etwas ganz Schlimmes ist, was passiert ist. Und dass wir da jetzt in etwas verwickelt sind, was für uns alle, besonders für meinen Sohn, sehr schwierig wird.
Und rückblickend sagt sie jetzt, sie hat sich mehr Informationen gewünscht. Wenn sie gewusst hat, dass jetzt ihr Sohn 4 Stunden weg ist, hat sie sich irgendwie Hilfe geholt, arrangiert, dass da jemand mitkam.
Wie geht es dem Lukas nach dem, nach dieser Zeugenaussage, nach diesen 4 Stunden bei der Polizei?
Ja, also Mutter erzählt, nachdem er ihm bewusst ist worden, was das genau für eine Dimension annimmt, ist das für ihn sehr belastend gewesen. Und auch für die ganze Familie sehr belastend.
Ich glaube, es ist für jeden verständlich, dass es einfach x Fragen aufwirft, auch für einen 12-Jährigen. Fragen wie, können sie sich an mir rächen? Hätte ich das Mädchen retten können? Hätte es anders laufen können? Und da ist so viel, was in ihm immer wieder auf und ab gelaufen ist, in seinem Kopf.
Für den Ermittler sind seine Aussagen aber sehr zentral, oder? Wird er dann mehrmals befragt oder wie geht es weiter?
Ja, es ist ziemlich schnell mal klar gewesen, dass er eine sehr zentrale Rolle in diesem Verfahren einnimmt, weil er halt einfach der Einzige war, der Mutter und Tochter noch gesehen hat. Und durch seine Aussagen hat er eigentlich den Aussagen von Mutter, von Beschuldigten, widersprochen. Weil sie bedeutet ihre Unschuld und sie hat immer gesagt, sie sei zum Tatzeitpunkt alleine daheim gewesen und habe auf ihrem Handy Musik gehört. Und tatsächlich konnte man mit Handyauswertung nachweisen, dass in diesem Tatzeitpunkt ihr Handy in der Wohnung gelaufen ist und Musik hat abgespielt. Aber der Ermittler und später auch das Gericht haben dann das Gefühl gehabt, dass sie sich einfach ein digitales Alibi beschafft, wie man so sagt, und hat einfach das Handy daheim gelassen und die Musik laufen und ist mit der Tochter raus. Und das haben sie an dem festgemacht, weil das Handy quasi nie bedient wurde, also es nie auf das Handy geschaut wurde. Und so hat er halt ihrem Alibi widersprochen. Und man muss was sagen, die Staatsanwaltschaft und beide Gerichte haben die Aussagen von Lukas immer als sehr glaubhaft eingestuft.
Du sagst es, er ist dann der wichtige Zeuge. Das Arbeiten macht der Familie dann aber vor allem auch ein ominöses Schreiben. Um was geht es dort drin?
Genau, das ist eine Gefährdungsmeldung, eine sogenannte, die bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, bei KESB, ist eingegangen, gerade in dieser Phase, in der die Ermittlungen sind, am Laufen waren. Jetzt bei so einer Gefährdungsmeldung sind ja Behörden dann eigentlich aufgefordert, herzuschauen, gibt es irgendwie Probleme in dieser Familie, ist das Kind in dieser Familie noch gut aufgehoben. So ist das generell. Jetzt in diesem Fall ist die Gefährdungsmeldung anonym dort eingetroffen. Man hat nicht gewusst, wer die eingereicht hat. Man hat es dann auch nicht herausgefunden. Und dort hat es unter anderem geheissen, der Lukas Dürr Schuh erzählen, er selber habe das Mädchen getötet. Das ist so, wie es das seine Mutter erzählt hat, auch in recht holprigem Deutsch geschrieben gewesen, und eben mit einem anonymen Absender. Behörde und Polizei sind dem nachgegangen, haben zum Beispiel seine Lehrerin, die Lehrerin von Lukas, befragt. Und es hat sich schnell mal herausgestellt, dass da nichts dran ist. Und es ist dann, man kann es nicht ganz belegen, aber es ist so ein Verdacht aufgekommen, das könnte ein Versuch gewesen sein, den Lukas in ein schiefes Licht zu rücken.
Muss für die Familie wahnsinnig belastend gewesen sein, oder? Neben allem Druck, der sonst schon auf dem Lukas und seiner Familie war.
Ja, also seine Mutter sagt, sie hat das als sehr grosse Bedrohung wahrgenommen, die Gefährdungsmeldung.
Und das Ganze ist dann auch vor Gericht sogar noch weitergegangen, oder? Dass man sie in ein falsches Licht hat wollen rücken.
Genau, die Gefährdungsmeldung ist dann dort wieder aufgetaucht. Und zwar der Verteidiger von der beschuldigten Mutter. Er hat die Gefährdungsmeldung erwähnt. Man muss dazu sagen, er hat Strategie gehabt, an der Glaubwürdigkeit von dem Zeugen zu rütteln. Es ist natürlich auch seine Aufgabe, ein bisschen wie die einzelnen Indizien, da Zweifel dran zu sehen. Und weil der Zeuge so wichtig war, hat er probiert, an dieser Glaubwürdigkeit zu rütteln. Und hat zum das zu Mauer auch die Gefährdungsmeldung erwähnt. Und einzelne Medien haben es dann in ihrem Live-Ticker aufgenommen. Und die Mutter von Lukas sagt, das sei für sie und vor allem für Lukas so wahnsinnig schwierig gewesen, weil man das Gefühl hatte, die halbe Schweiz hat jetzt das über ihn gelesen. Bis heute gibt es aber eigentlich keinen Hinweis darauf, dass an dieser Gefährdungsmeldung etwas dran war. Und die Aussagen von Lukas sind von dem Gericht, aber auch von der Staatsanwaltschaft als sehr glaubwürdig wahrgenommen worden.
Ist der Fall von Lukas, ist das ein Einzelfall oder kommt es häufig vor, dass Minderjährige so wichtige Zeugen werden?
Ja, wir haben ja mit einer Expertin und einem Experten geredet. Und da hat vor allem eine Frau, die Kinderanwältin ist, hat gesagt, dieser Fall sei sehr selten, also wenn nicht fast einmalig. Und da meint sie einfach das ganze Setting, oder? Dass ein Minderjähriger in so einem krassen Mordfall der einzige Zeuge ist, plus, dass er dann noch vor Gegenseiten quasi versucht zu diskreditieren wird. Das alles zusammen, das müsse wirklich einen riesigen Druck auf den Bub ausgelöst haben. Und das sei sehr außergewöhnlich.
Wir haben aber auch von Experten gehört, dass es grundsätzlich das Kind zu Zeugen oder, wie man das juristisch sagt, Auskunftspersonen werden. Das kommt immer mal wieder vor. Beispielsweise bei Fällen von sexuellem Missbrauch, wo vielleicht Geschwister die etwas sehen, dass die befragt werden. Das gibt es regelmässig. Aber eben so einen krassen Fall, wo so viel von diesem Zeug abhängt und so eine grosse mediale Aufmerksamkeit da gibt, das ist sicher selten.
Gibt es denn so etwas wie Standards, wie man mit so jungen Zeugen umgeht?
Ja, man geht mit denen deutlich sensibler um als mit Erwachsenen. Es gibt da Standards. Zum Beispiel bei der Befragung muss das speziell für Kinderbefragungen geschulte Fahnder oder Fahnderin durchführen. Die Person weiss dann auch, wie man die Fragen adressatengerecht stellt, macht vielleicht öfter mal eine Pause. Und die Staatsanwaltschaft oder der Verteidiger, die Verteidigerin, die dürfen dann nicht im gleichen Raum sein, wie das Kind befragt wird. Sie sind in einem Nebenzimmer. Die Befragung wird auf Video übertragen, in den meisten Fällen. Und wenn sie Fragen haben, können sie die nicht direkt, sondern nur indirekt über die geschulte Person stellen, sodass nicht irgendein mürrischer Anwalt da das Kind total daraus bringen kann. Und was auch noch anders ist als bei erwachsenen Kindern, die jünger als 15 sind, die unterstehen nicht der Wahrheitspflicht. Sprich, wenn sie lügen, dann machen sie sich nicht strafbar.
Ihr habt eben, wie vorhin erwähnt, auch mit Fachpersonen darüber geredet, auch über den Fall von Lukas. Was sagen Sie? Was ist denn wichtig im Umgang mit solchen Zeugen?
Also was nebst dem, dass man sie eben mehr schützen muss, vielleicht auch noch als Erwachsene, ist auch wichtig, für die Ermittler natürlich, dass der Wahrheitsgehalt von dieser Aussage möglichst gross ist. Und für das ist es wichtig, gerade bei Kindern, dass man sie rasch befragt, nachdem sie das gesehen haben, und dass sie noch nicht gross über das, was sie gesehen haben, geredet haben. Weil jedes Mal, wenn man über etwas redet, kann man wie beeinflusst werden. Auch Kinder sind besonders beeinflussbar, wie man weiss. Und selbst wenn die Eltern beispielsweise mit diesen Kindern reden und keine böse Absicht oder gar keine Absicht haben, diese Aussage zu beeinflussen. Kinder übernehmen einfach sehr schnell das, was vielleicht andere Leute sagen.
Wo sehen denn die Fachleute auch Handlungsbedarf? Wo könnte man ansetzen?
Ja, also da haben eigentlich beide Expertinnen und Experten etwas Ähnliches gesagt. Und sie finden einfach, dass in so einem krassen Fall von Anfang an die Kinder als Zeugen einen Anwalt oder eine Anwältin zur Seite gestellt bekommen. Weil das ist im Fall von Lukas, ist das erst in zweiter Instanz, also erst vom Obergericht verfügt worden, jetzt soll der einen Anwalt bekommen, dass er auch ein bisschen geschützt werden kann. Und die Experten sagen einfach, das müsste in so einem krassen Fall von Anfang an passieren, weil wir reden da ja nicht von einem Zeugen in einem Töffli-Diebstahl, wo es eine kurze Einvernahme gibt und gut ist, sondern es geht hier um einen Mordfall. Und so quasi eine rechtliche Unterstützung ist einfach auch wichtig, weil der Bub hat ja keine Ahnung, was da auf ihn zukommt, dass man ihm erklären kann, was seine Rolle ist, was er alles machen muss. Und er könnte natürlich bei den Einvernahmen auch mal schützend eingreifen und sagen, hey, jetzt braucht es eine Pause, jetzt ist gut. Und was beide auch sagen, unbedingt von Anfang an braucht es als Kind psychologische Unterstützung.
Damit zurück zum Lukas, der eben mit 12 zum wichtigsten Zeuge geworden ist in dem Mordfall vom Königsbergwald. Seine Mutter ist in der Zwischenzeit aktiv geworden. Wie? Also was macht sie?
Sie hat eine Online-Petition lanciert und in dieser Petition fordert sie, dass minderjährige Zeuginnen und Zeugen besser geschützt werden. Sie will, dass es keinem Kind mehr so ergehen soll, wie das ihrem Sohn Lukas ist ergangen. Sie fordert in dieser Petition, dass man von Anfang an durch eine Anwältin oder einen Anwalt unterstützt wird, dass man Stimme hat in diesem Prozess. Sie findet auch, es brauche mehr psychologische Unterstützung. Sie hat probiert, sich an die Opferhilfe zu wenden, beispielsweise. Für Opfer gibt es solche Unterstützung. Aber sie war dort wie halt falsch gewesen, weil ihr Sohn kein Opfer ist, sondern ein Zeuge. Und sie verlangt auch, dass Kind generell besser geschützt werden und vielleicht mehr noch anonymisiert werden, dass nicht so viel öffentliche Aufmerksamkeit auf ihnen ist. Dann.
Und wie kommt die Petition an? Stößt das auf Anklang?
Ja, mittlerweile sind gegen 7'000 Unterschriften so zusammengekommen. Die Mutter von Lukas sagt, sie habe nicht mit so vielen gerechnet. Also, es hat viele Leute bewegt, das Thema offenbar. Sie hat sich auch bei Fachorganisationen gemeldet, ist mit denen in Kontakt getreten und die haben ihr gesagt, sie sehen den Punkt und finden das so erstrebenswert. Und ihre Petition hat sie jetzt beim Bundesparlament eingereicht. Wie die Politik darauf wird reagieren, wird sich dann noch zeigen.
Wie geht es Lukas und seiner Familie heute?
Also mit dem Lukas selber haben wir nicht reden. Er will sich zu dieser ganzen Geschichte nicht mehr äußern. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen verständlich. Wir haben nur mit der Mutter geredet und die erzählt uns, der Lukas redet auch daheim nicht mehr darüber. Der will jetzt unbedingt mit dem abschließen. Und er, ja, man merkt nicht viel, er gibt sich cool und so, aber sie hat das Gefühl, dass ihn das immer noch sehr beschäftigt. Sie sagt aber auch, er hat jetzt die Lehre angefangen, er treibt sehr viel Sport und das lenkt ihn ab. Und der Sport hat ihn quasi wie der daraus gerettet. Ja, und bei ihr hält es halt gleich auch noch nach. Also sie hat uns gesagt, sie hat sich so hilflos gefühlt. Rückblickend fing sie, sie hätte ihren Sohn nicht können schützen. Und das war auch der Grund, wieso sie das Gefühl hatte, ich muss aktiv werden. Ich will nicht, dass das andere Kinder durchmachen müssen. Und darum hat sie jetzt die Petition lanciert.
Ich hoffe, es ist ein Ansporn für die ganzen Behörden, eine Sensibilisierung. Und dass sich Eltern sicherer können fühlen, wenn ihre Kinder an so einer Zeugenaussage machen. Eigentlich einfach wirklich das, was jetzt passiert ist, versuchen, etwas Gutes daraus zu machen. Und ich wünsche mir das für gar niemanden mehr, dass das jemand so muss durchleben muss.
Und zum Schluss, was nehmt ihr zwei mit von dieser Geschichte?
Ja, was ich mitnehme, ist, schon sehr früh, wo der Fall noch nicht vor Gericht war, haben wir anhand von Gerichtsdokumenten gemerkt, okay, da ist ein 12-jähriger Bub, der offenbar eine zentrale Rolle als Zeuge überkommt. Und wir haben mitbekommen, anhand von den Dokumenten, dass der irgendwie auch versucht wird, zu diskreditieren. Und dann habe ich mir so immer die Frage gestellt, wie schwierig muss das für den Bub sein? Was für einen Druck muss auf dem lasten? Und jetzt, so die ganzen Prozesse durch waren, hat sich die Möglichkeit ergeben, mit dieser Familie zu reden. Und ich muss schon sagen, es ist schon recht eindrücklich oder erschütternd, wenn man dann hört, wie stark belastet die Familie durch das über die Jahre war und wie hilflos das hat mich sehr erschüttert. Und was ich auch noch muss sagen, also irgendwann hat uns die Mutter gesagt, was am Lukas nicht so gut ist gegangen, hat er gesagt, ich wünschte, ich hätte nie erzählt, was ich gesehen habe. Und das ist dann natürlich aus rechtsstaatlicher Sicht, kann man das recht problematisch sehen. Das nehme ich auch noch mit, ja.
Ja, ich habe auch gemerkt, wie schnell man eigentlich so in ein Rechtsverfahren wie kann reingeraten, einfach weil man irgendwie zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort ist. Das kann jedem, jeder und auch jeder Familie passieren. Und der Fall zeigt auch auf, wie belastend das für Kinder ist und wie sensibel, dass man mit Kindern insbesondere muss umgehen in so einer schwierigen Situation. Und ich denke, dass sind auch wir Medien in Verantwortung, dass wir darüber berichten und wir wissen, es geht auch noch um ein Kind, dass man sich noch einmal mehr überlegt, wie schreiben wir darüber.
Danke euch zwei für das Gespräch.
Ja, merci dir.
Merci dir.
Das war es, die neueste Folge von «Apropos» zum Umgang mit minderjährigen Zeugen. Ich habe geschwätzt mit Regina Schneeberger und Michael Bucher. Ihren ausführlichen Text verlinken wir euch im Episodenbeschreib. Produziert hat die Folge Zara Spreiter. Ich bin Alex Aregger und die nächste Folge, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, ciao zusammen.